Robert, gibst du mir mal den Sternstecher für die
hier.
Kekse?
Warte mal, schau mal, die erste Probe ist ja auch schon fertig, da der Ofen. Warte mal, ich mach mal kurz auf.
Oh, das boah, ist das heiß. Riecht aber gut. Ich finde es so schön, dass du mich hier eingeladen hast, kurz vor Weihnachten mit dir hier Plätzchen zu backen. Ich bin also wirklich, mein Herz ist erwärmt, lieber Robert.
Siehste, ist schön hier, oder? Hier, guck mal, hier fang mal das Ei, Stefan, hier.
Das was? Das Ei?
Ja, das hast du jetzt fallen lassen, du. Du bist aber nicht beidhändig drauf, oder? Hier, da rechts, hier dein Plätzchenstecher.
Mit links war ich hier beim Teig kneten, mit rechts konnte ich kein Ei fangen. Tut mir leid.
Ach komm.
Komm, wir setzen uns. Sag mal, jetzt ist ja hier die kuschelige Weihnachtszeit und manchmal...
Jetzt erstmal ein Plätzchen, komm, hier.
Ja, oh Mensch. Wenn man mal zurückblickt aufs Jahr 23, lieber Rupert, ne?
Ja.
Jetzt haben wir hier unsere Duftkerze an, die Weihnachtsmusik zwitschert im Hintergrund. Ja. Wie guckst du denn auf dieses Jahr? Jetzt will ich hier keine große Retrospektive machen, aber wenn wir mal so in Sachen Krise versus Zukunft, wenn wir uns da mal in diesem Spannungsfeld bewegen, wie guckst du aufs Jahr 23 mit der Frage, wie viel Innovation war da eigentlich drin oder haben wir uns ausschließlich mit Krise und Rillenoptimierung beschäftigt? Wie ist der Anteil Innovation zu Rille?
Aber ich glaube, dass das Jahr 23 als das Innovationsjahr schlechthin eingeht. Was da passiert ist, ist unfassbar. Wirklich unfassbar. Krise ja, stimmt schon, aber die ganzen KI-Services, die da losgetreten wurden, die jetzt schon so unfassbar gut sind, das Jahr 23 ist aus der Sicht ein absolutes Bombenjahr. Überleg mal, was für Krücken wir die letzten Jahre haben. Metaverse, Blockchain und was da alles durchgeschwappt wurde. Und nichts davon ist irgendwie groß geworden. Web 3.0 und so weiter und so fort. Krypto und der ganze Rotz. Ne? Und jetzt? Boah. Also ich würde sagen, 23 Innovationsgesichtspunkten. Absolutes Deluxe-Jahr. Nach vorne raus so viel Potenzial, so viel krasse Veränderungen. Das wird... Ich glaube, dass man in 20 Jahren auf das Jahr zurückblickt und man wird auf die Innovation gucken und nicht auf die Krise.
Und zeitgleich fallen trotzdem, um in der Weihnachtsmetapher zu bleiben, um uns herum diverse Tannen. Jeden Tag irgendwie kippt ein Baum nach dem anderen. Das ist ja zumindest interessant. Ne? Das heißt, Rieseninnovationsjahr auf der Makroebene, auf der Mikroebene, großes Waldsterben, Insolvenzen ohne Ende. Der Handel dreht sich im Kreis, alles stöhnt und ist borderline depressiv. Wie passt das zusammen?
Ja, weil das eine Imitationsgeschäft ist. Alle imitieren das Gleiche und rollen das aus und versuchen halt sich über Wettbewerbskämpfe halt gegenseitig die Zielgruppen und Marktanteile streitig zu machen. Und niemand beschäftigt sich in diesen Unternehmen halt über die Zukunft. Geh in die Firmen rein und frag sie, was sind deine Ziele fürs nächste Jahr? Dann hörst du 10% Wachstum. Was ist so inspirativ wie so ein leeres Blatt Papier? Und und dann darf man sich halt nicht wundern. Ne? Und wenn dann Krise ist, ja, dann fallen natürlich die Bäume reihenweise um, weil es braucht halt nicht 100 Händler oder 100 Autofirmen, die alle das Gleiche machen. Und dann bleibt halt nur noch ein gewisser Rest übrig, weil nur noch wenig Konsum übrig ist, wo das hinfließen kann. So, und manche sind halt da nachhaltiger aufgestellt und andere halt nicht. Deswegen finde ich, passt das sehr, sehr gut zusammen sogar. Insbesondere Unternehmen, die ja mit der Geschwindigkeit, die jetzt vor allem sich ja nochmal gezeigt hat, durch die KI, dass sie dann halt nicht mithalten können. Denn wer bitteschön reagiert denn schnell darauf? Weil alle fangen ja jetzt bei 0% an. Ne? Niemand hat Erfahrung, niemand hat Know-how, niemand hat Vorsprung. Wer startet jetzt hier die großen Offensiven? Wer ist dazu wirklich fähig? Und das sind ja diese operativen, ich tue mich noch ins letzte Spaltmaßmillimeter einmischen und optimieren. Naja, die können ja gar nicht mithalten. Ich finde, das passt super zusammen. Das eine bedingt das andere, glaube ich.
Ja, und typischerweise hast du natürlich auch so ein Time-Lag zwischen, was grundsätzlich an Technologie jetzt verfügbar ist für die breitere Masse versus, was in größeren Organisationen auch schon dann Einzug hält. Ne? Das ist ja typischerweise, je größer die Organisation, desto schwerer tut man sich, solche Dinge auch zu adaptieren, zu verstehen, aufzunehmen. Ne? Das ist ja auch genau das Ding bei diesem Thema Beidhändigkeit, ne? Oder Ambidextrie. Du hast halt die Challenge, dass du mit der einen Hand das, was man Exploitation in dieser Theorie nennt, ne? Dass du eigentlich die Ausnutzung oder das Abschöpfen des bestehenden Modells, die Optimierung des bestehenden Modells, denn das ist das, wo die Deckungsbeiträge herkommen. Du musst dich halt drum kümmern. Du musst das natürlich, so gut es geht, optimieren. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich die Herausforderung, dass die mit der zweiten Hand du eigentlich explorieren musst, was kommt denn morgen? Was ist denn der Deckungsbeitrag von morgen? Und da ist ja genau, ne, Stichwort Eier fangen, da ist ja genau das Problem. Ne? Alle sind mit beiden Händen typischerweise in der Exploration, Entschuldigung, in diesem Exploitation, in dieser Abschöpfung, und keiner oder kaum jemand kümmert sich in der Firma um den Deckungsbeitrag von morgen, oder?
Ja, also bin ich die deutsche Eiche oder bin ich der Bambus, der sich im Wind biegen kann? Ne? Also wie flexibel, eigentlich ist ja schon spannend, weil jetzt kommt dieses neue Thema, alle fangen bei Null an, jetzt ist ja natürlich schon die Frage, wer hat denn jetzt Cashflow frei, um investieren zu können? Wer ist denn jetzt so flexibel, alte Pläne über den Haufen zu schmeißen, weil die alten Pläne in dieser neuen Welt mit diesen neuen Rahmenbedingungen kaum Sinn machen, ne? Das ist ja schon spannend, und da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen, weil den meisten Firmen fällt es super schwer, sich von irgendwann mal über viele, viele PowerPoint-Folien, tausende von Folien, irgendwann mal einen Kompromiss gefunden zu haben und davon dann wieder abzuweichen oder zu sagen, das ist alles überhaupt gar nicht mehr aktuell, oder wenn wir so weiterfahren, dann haben wir in 3 bis 4 Jahren eigentlich ist der Wettbewerb so weit vorne, dass wir eigentlich da nicht mehr hinterherkommen. Ne? Und wenn du dann noch beidhändig nur operativ am Auto rumschraubst, aber nicht mehr aus dem Auto unten hervorkriechst und guckst eigentlich, fahren die Leute überhaupt noch Auto oder kündigt sich hier gerade was anderes an, dann hast du ja echt ein Problem. Deswegen super spannende Zeit, und wir werden so in 2, 3 Jahren, glaube ich, die Firmen sehen, die in der Lage waren, sich anzupassen, oder diejenigen, die halt da echt super langsam unterwegs sind und lieber ihre Pläne, die sie vor 3 Jahren mal gefasst haben, weiter orchestrieren, anstatt da nochmal zu gucken, macht das alles noch Sinn? Oder wie siehst du das? Ich meine, du hast ja wirklich Erfahrungen mit Großunternehmen, ne? Wie flexibel sind die denn da, wenn neue Rahmenbedingungen kommen?
Also ich glaube, das erste Phänomen ist, dass man die eigene Innovationskraft tendenziell überschätzt. Also es gibt wahrscheinlich wenig Management-Teams, die konstatieren würden, dass sie als Organisation nicht innovativ arbeiten. Das ist natürlich eine Form von Selbstbetrug, ne? Oder positiver formuliert, es gibt nicht wirklich eine klare Definition, was eigentlich Innovation ist. Und da müsste man wahrscheinlich anfangen, sagen, okay, lass uns doch mal uns darauf einigen, was meinen wir denn, wenn wir sagen, wir müssen an innovativen Themen arbeiten. Ist das nur eine neue Version der Rille? Das ist inkrementelle Innovation, das würde ich nicht gelten lassen. Nee. Ja, also sozusagen den Chatbot einzusetzen, um den Callcenter-Agent zu optimieren, das lasse ich nicht gelten. Das ist keine Innovation in dem Sinne, ne? Ja. Sondern eigentlich Innovation muss schon, da musst du die Messlatte schon, aus meiner Sicht, musst du richtig hochhängen, weil es geht darum, den Deckungsbeitrag von morgen, das Geschäftsmodell von morgen unter Berücksichtigung oder ja, also technologischer Rahmenbedingungen und was auch immer, das zu definieren. So, und der erste Schritt ist mutmaßlich die Definition dessen und wie man dann auch für sich selbst mal misst, wie viel Kappa geht denn rein in diese Innovationsthemen. Weißt du, wenn du 100% Kappa hast und den Schieberegler irgendwie zwischen diesen beiden Händen hin und her bewegen muss, wo steht der denn gerade? Ne? Und wenn man auf Basis dieser echten Innovationsdefinition auf diese Schieberegler guckt, werden die meisten Firmen wahrscheinlich, müssten sich eingestehen, dass der Schieberegler bei wahrscheinlich 95% oder 98% Optimierung der Rille gerade steht. Ne? So, und das ist kurzfristig okay. Ja, das mag in der Not mal okay sein. Aber die Frage ist, fällt mir auf, dass ich das wieder ändern muss? Und ist es nicht eigentlich so, dass der Schieberegler tendenziell eher bei 80-20 stehen müsste, mindestens? Und die 20% Innovationskappa, Budget, Teams, Ressourcen, die müssen auch wirklich geschützt werden, weil die verbrennen natürlich ausschließlich Geld, das ist ja klar. Da sind x Wetten drin, von denen der Großteil irgendwie Rohrkrepierer sein werden. So, und dennoch musst du das machen, damit du über ja, Versuch und Irrtum, damit du über ne, explorative Verfahren, damit du solche Deckungsbeitrags- oder Erlösströme der Zukunft identifizieren kannst, so. Ich glaube, das ist der Schieberegler, der fehlt in den Firmen.
Ja, und woran erkenne ich eigentlich, ob ich in der Vergangenheit gut oder falsch gearbeitet habe? Na, da ist ja der nächste Selbstbetrug, ne? Ich meine, eine gute Strategie, eine wirklich gute Strategie, die erkennst du daran, wenn eine unvorhergesehene Situation eben geschieht, stehst du dann besser da, stehst du gleich da oder stehst du vielleicht sogar schlechter da? Na, das ist eigentlich, das sind immer so Kriterien, die eigentlich eine gute Strategie auszeichnen. Und vor allem, ich glaube, dass eine gute Strategie, muss man aufpassen, dass man sich nicht so sehr in Ausprägungen verliert, sondern eine gute Strategie schafft die richtigen Rahmenbedingungen oder Infrastruktur. Also zum Beispiel zu sagen, wir stellen uns API offen auf, damit wir alles Mögliche andocken können, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft noch kommt, ist ein deutlich besserer strategischer Aspekt, als wenn wir sagen, wir haben ein Tool, das XY kann. Weil es dir mehr Spielraum gibt, dich anzupassen. Also gute Strategien sind anpassungsfähig, ne? Und da würde ich sagen, das ist schon gar nicht so leicht zu erodieren, ne? Was sind die Elemente, die mich anpassungsfähig machen? Und dafür müssten eben, und da sind wir wieder bei dem Beidhändigkeitsthema sein, 30% der Zeit eigentlich der Geschäftsführung, Forschung etc. müsste eigentlich in das Morgen fließen. Intellektuell, konzeptionell, strategisch. Vielleicht 70%, sind wir auch mal ehrlich, klar musst du das überwachen. Natürlich musst du gegenchecken, sind wir on track, wie ist die Wettbewerbssituation. Ne? Wenn du kannst dich auch im Morgen verlieren und wenn das heute nicht mehr die Ergebnisse liefert, dann gibt es so oder so keinen Morgen, selbst wenn du die besten Ideen hast. Ne? Brauchen wir ja gar nicht reden. Aber da eben einen gesunden Spagat hinzukriegen, das ist, glaube ich, die Kunst und gar nicht so einfach. Also ich kenne Leute auf Vorstandsebene, die verlieren sich entweder zu 100% im Operativen, im Klein-Klein, und die kontrollieren noch die Mails der Leute. Oder ich kenne halt Leute, die sich nur noch mit dem Morgen beschäftigen und dann so das operative Geschäft vor sich hin dümpeln lassen, bis du halt irgendwann ein Problem kriegst. Das gesund in den Einklang zu kriegen, ist wirklich eine Herausforderung. Und vor allem, du musst ja sowas trainieren, ne? Geistige Flexibilität, das musst du ja auch trainieren, weil du ja permanent auf neue Rahmenbedingungen reagieren musst. So, und trainier das mal und find die Zeit dafür bei all den Bullshit, der jeden Tag dich erreicht, weil abends bist du ja nur noch platt, weil du das ja irgendwie versuchst zu verarbeiten, was da den ganzen Tag passiert ist.
Ja, du musst es zumindest systematisieren, ne? Und je stärker das von oben kommt, gefordert, gefördert, auch vorgelebt wird, logisch, ne? Desto erfolgreicher wird das natürlich auch in die Tiefe des Raums irgendwie passieren. Und dennoch, ne, wenn du jetzt in einem Kundenbereich arbeitest, im Logistikbereich, ne, dennoch ist es nicht verboten. Und auch da gibt es Führungskräfte, ne? Und auch von denen darf man erwarten, dass sie auch in ihrem Führungskosmos dann trotzdem auch diesen Raum schaffen, ne?
Wenn man nach vorne guckt, dann ist es ja schon anspruchsvoll, was jetzt ja passiert, weil es werden ja schon ein paar Dogmen abgeräumt so in der Vergangenheit, ne? Die ja irgendwie so felsenfest dastanden und wirtschaftlich, Globalisierung, wir bleiben Exportweltmeister, jeder braucht unsere Maschinen etc. Und da brechen ja immer mehr Standbeine so ein bisschen weg, so dass man sich ja schon irgendwie fragen muss, okay, was ist eigentlich in der Zukunft unsere Differenzierung? Autobranche, Riesenthema, ne? Auch Handel gibt es ja auch jetzt von Fernost-Konkurrenten, Riesenthema. Also wenn ich jetzt nicht anpassungsfähig bin, dann habe ich schon ein Problem. So, und diejenigen, die natürlich Beidhändigkeit in der Vergangenheit trainiert haben, die haben jetzt natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Ne? Das ist wie beim Fußball, wenn du immer nur mit rechts passt und schießt, dann hast du den linken Bein nur noch, damit es nicht umfällt beim Schießen. Ne? Und dann kommt der Pass halt mal auf den linken Fuß und dann willst du den treffen und dagegen ist, wenn irgendwie ein Spatz gegen das Fenster klopft, ist dagegen ein Donnerhall im Vergleich zu dem, was du da mit deinem linken Fuß produzierst, ne? Geschweige denn, dass der Ball hingeht, wo du überhaupt hinschießen willst, ne? So, und das ist, glaube ich, jetzt schon etwas, was ganz spannend ist zu beobachten. Wer hat den linken Fuß trainiert? Und wer hat immer nur mit rechts geschossen, ne? Weil aktuell wird der Ball auf links gespielt. Eigentlich, ganz nette Metapher. Ja. Also ich finde es spannend anzugucken.
Ja, ich meine, Organisationen tendieren dazu, ihre Leistungsfähigkeit im heutigen Modell zu optimieren.
Einseitige Muskeltrainierung, ne?
Ja, wie im Fitnessstudio. Genau. Und das Thema Anpassungsfähigkeit, was ja auch mit Innovation korreliert, ne? Das ist etwas, was typischerweise dann der linke Fuß ist. Und Anpassungsfähigkeit ist in der Welt, in der wir uns gerade befinden und auf Dauer mutmaßlich befinden werden weiterhin, ist natürlich die Schlüsselqualifikation. Ne? Hm. Also wenn es mir gelingt, nicht nur heute leistungsfähig zu sein, das ist auch wichtig nochmal, aber wenn es mir nicht gelingt, zeitgleich auch das Thema Anpassungsfähigkeit zu sehen, was ist auf dem Radar, was kommt da auf mich zu, da bleibt noch genug Unplanbares, aber genau deshalb braucht man ja die von dir zurecht geforderte Anpassungsfähigkeit, in der die Innovation ja auch entstehen muss. So, und letzten Endes ist es für jede Firma, aus meiner Sicht, muss das ein ganz explizites Verfahren, eine systematisierte Vorgehensweise sein. Kapazität, Budget, Zeitraum, Luft, Förderung und Forderung genau zu dem Thema zu etablieren. So.
Weißt du, wie man das trainieren kann? Weißt du, was wirklich gut ist, um geistige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu trainieren?
Wie denn?
Brettspiele. Das ist wirklich
so. Ich dachte mal, mit der anderen Hand die Zähne putzen. Nee, das hat anders.
Genau, ja. Auch gut, auch gut. Oder mit links schießen, aber ist das wirklich geistig flexibel? Weiß ich nicht. Ne? Das ist einfach nur, jetzt putze ich halt mit links. Nee, Brettspiele, das ist echt so. Weil wenn du mal ein Strategiebrettspiel spielst und du tüftest da deinen tollen Plan ein und dann fährt dir da jemand in die Parade, dann darfst du allein regelbasiert nicht einfach dein Spiel weiterspielen, das darfst du nicht. Und musst es anpassen, weil wenn du es nicht anpasst, verlierst du in der nächsten halben Stunde. Das ist so, Training im Kleinen. Und das ist wirklich, jetzt ist raus, ne, ich bin völliger Nerd. Ne, ich spiele wahnsinnig gern Brettspiele, aber wirklich, strategisches Denken und flexibel Dinge loslassen, das übst du da. Ohne Ende, weil wenn du das nicht bereit bist, hast du keine Chance. Landest du jedes Mal, wirklich jedes Mal auf dem letzten Platz. Und es fällt mir viel leichter dadurch, Dinge loszulassen, weil ich sage, neue Rahmenbedingungen, passe ich mich halt an. Ich mache es ja eh jeden Abend. Dann kann ich es im Beruflichen eigentlich auch machen. Ist wirklich gut. Kann ich mir empfehlen.
Ja, ich meine, das ist ja vielleicht auch ein guter Ausklang hier vor Weihnachten. Ne? Sich unter den Weihnachtsbaum mal ein paar Brettspiele legen lassen und die dann Anfang Januar mit ins Corner Office nehmen. Dann hat man auch
einen Kicker einen guten raus, Brettspiel rein.
Genau, einen guten Auftakt fürs erste Management-Meeting und dann mal die Frage stellen, wie viel Prozent unserer Organisation und unseres Budgets beschäftigt sich mit der Zukunft? Und wenn die Anzahl oder wenn das kleiner 20 ist oder kleiner 30, dann sollte man sofort einen Workshop machen und sagen, wie können wir das systematisch ändern, ne? Oder?
So ist es. Guck mal, da sind die nächsten Plätzchen schon fertig. Die hole ich mal aus dem Ofen raus.
Ich setze noch einen Punsch auf, lieber Rupert. Ja, frohe Weihnachten wünsche ich dir, ne? Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten wünsche ich dir auch.